Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Leute, ihr habt doch wohl nicht wirklich gedacht, wir lassen euch diesen Sommer alleine oder was? Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast-Spezial in einem hoffentlich denkwürdigen Basketball-Sommer. Keine Sorge, ab der nächsten Folge gibt's wieder keine unangenehme Intro, aber heute ist sie dringend notwendig. Mein Name ist immer noch Benny Zander. Ich begrüße euch und ich begrüße vor allem den Mann, der seit 2 Monaten auf dem Podcast Trockenen sitzt, wie dieses Meme von Pablo Escobar von Narcos, sich immer nach links und rechts umguckt. Er hat die krassesten Hot Takes, die in seinem Körper brodeln, die irgendwie raus müssen. Und heute kann er endlich wieder alles mit Basketball Deutschland teilen. Hallo Per Günther.
Hallo Benny. Ich bin froh, dass du immer noch Benny Zander heißt und nicht Benjamin von Zander, nachdem du hier die Fußball-EM-Millionen nach Hause getragen hast in den letzten Wochen.
Ja, ganz so wild ist es auch nicht. Wie gesagt, ab der kommenden Folge gibt es dann wieder kein unangenehmes Intro, dann steigen wir einfach wieder direkt rein. Aber wir waren jetzt so lange weg, das musste heute mal sein. Und endlich hast du erfahren, was ich seit Jahren schon erfahre. Ich habe ja gerade ein größeres Podcast-Projekt abgeschlossen mit der Fußball-Europameisterschaft und werde das demzufolge dann auch ab der neuen Fußballsaison wieder erfahren. Wie das so ist, wenn man sich daran gewöhnt, dass man jede Woche einen Podcast hat, da kann man seine ganzen Meinungen rausblasen. Und plötzlich ist Sommerpause und man hat aber noch so viel zu geben und zu sagen, Günni. Und es ist einfach kein Outlet
da. Ja, das tut weh. Also ich muss sagen, ich würde sagen, Kuchendiagramm, ich starte direkt wieder mit Kuchendiagramm. Es tut 65% weh, 35% gibt es auch immer eine Erleichterung, wenn was passiert und man sich nicht da reinarbeiten muss, weil man manchmal sich erwischt, dass man denkt, oh, ich muss ja gar keine Meinung dazu haben. Auch geil. Aber es ist definitiv so, dass man dachte, oder gerade wir mit Euroleague-Perspektive, so, keine Ahnung, 26. Mai, Pana ist der neue Champion. Und dann dachten wir, okay, jetzt wird erstmal so ein bisschen Flaute. Aber gab ja irgendwie keine Flaute. Es passiert jeden Tag was, sei es Kaderplanung oder sei es dann noch die nationalen Ligen, wo es natürlich drunter und drüber ging, auch mit den Vereinen irgendwie, die wir dann so kennengelernt haben das ganze Jahr über. Von daher, ja, da brannte es mir gelegentlich unter den Nägeln, mal ein bisschen irgendwo drauf zu klopfen. Aber gut, da haben wir jetzt hoffentlich, müssen wir eben alles so viel wie möglich reinpacken in die nächsten knapp 2 Wochen.
Ja, also um einmal kurz ein bisschen den Leuten den Fahrplan mitzugeben. Was wir natürlich vorhaben, ist, wie gesagt, wir nehmen euch an unsere schwitzigen Hände und nehmen euch durch diesen, also zumindest ich habe schwitzige Hände bei dir. Du bist kein Typ schwitziger Hand.
Nee, aber ich kann trotzdem das.
Oh Gott.
Ja, ja. Das ist schon so. Ich bin tendenziell kalte Füße, warme Hände. Ja, aber ich bin jetzt nicht so ein richtig eklig, so ganz schlimm. Ja, das ist schon korrekt.
Okay, fair. Okay. Also wir nehmen euch auf jeden Fall in diese wie auch immer gearteten Hände, die wir hier haben. Der eine hat sie ein bisschen größer, meine sind wahrscheinlich deutlich kleiner als seine. Und wir begleiten euch durch diese olympischen Basketballturniere, die wir da haben. Wir werden uns immer rund um die deutschen Spiele bei euch melden. Meistens wird das irgendwann rings um die Spiele der deutschen Männer sein, weil wir sind nun mal ein Podcast, der sich vorrangig mit dem Männerbasketball, dem Herrenbasketball beschäftigt. Wir werden aber dafür sorgen, dass die Basketballerinnen, die gestern Abend noch gegen die USA gespielt haben, und die 3x3-Mädels, die ich in den kommenden Wochen sehr intensiv im Blick haben werde, weil ich mich beruflich viel mit ihnen beschäftigen werde, dass die nicht zu kurz kommen. Wir gucken auf Team USA, wir gucken auf ein generell unfassbar besetztes Männerturnier, vielleicht das beste besetzte olympische Männerturnier überhaupt. Unsere neuen Lieblinge aus dem Südsudan, die potenziellen Herzensbrecher aus Puerto Rico, alles, was Olympia in Sachen Basketball so mit sich bringt, Günnis Hot Takes und das alles, wie gesagt, immer rings um die DBB-Spiele werden wir uns bei euch melden. Das ist der Fahrplan. Günni, hast du noch was zu ergänzen? Gibt Lebensweisheiten von dir, natürlich gibt's Gratis dazu.
Die gibt's immer ungefragt, natürlich dazu. Ansonsten glaube ich schon, dass wir es schaffen werden und schaffen müssen, wenn was Kurioses irgendwo passiert, weil das ist ja das Schöne an den Olympischen Spielen, dass wenn uns irgendetwas ganz besonders begeistert, wer auch immer es sein mag, welcher Sportler oder Sportlerin aus der Rubrik, das habe ich so noch nicht. Damit habe ich bisher noch nicht viel Erfahrung gehabt, dann muss das hier auch Erwähnung finden. So ganz klein. Du wirst mich bremsen, weil wir haben ja auch nicht ewig Zeit, aber ich werde trotzdem mal versuchen, dich mit Begeisterung für irgendeine kuriose Sportart, dir 1-2 Minuten abzuschwatzen.
Breakdance ist jetzt auch olympisch, habe ich, glaube ich, gesehen. Also ja. wir können Wir können da reinstechen, kein Problem.
Nein, ja, da müssen wir halt auch so richtig unwissend, einfach so, wie ist das, wie heißt das so schön? Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich oder irgendwie sowas. Gibt es so einen Satz? Ja, ich glaube ja. Wir werden die Laien sein, die sich, die staunen oder sich wundern. Eins von beiden, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
Du, sagen wir mal so, auf diesem Fundament kann man eine Karriere als Basketballkommentator aufbauen. Es ist für mich überhaupt gar kein Problem, das einfach auf andere Sportarten auch zu übertragen. Günni, fangen wir mal ganz easy zum Reinkommen an. Wann ist denn das aus deiner Sicht ein erfolgreicher deutscher Basketball-Sommer? Was muss denn da so passieren bei den drei Teams? Weil ich habe mich genau mit dieser Frage vorhin beschäftigt und ich weiß es nicht so genau.
Also, ich glaube, wir haben kurz mit Ireti in der Übertragung darüber gesprochen, letzten Freitag in Berlin. Ich glaube, dass das, was ich bisher jetzt schon gesehen habe von den Frauen, ist quasi schon für mich ein Erfolg. Ich weiß nicht, was im Turnier passiert. Belgien und USA sind für mich fast übermächtig. Unter den Voraussetzungen, mit denen die Damen zu kämpfen haben. Also, heißt es gestern, Satou, 5 Turnover, 3 von 17 geschossen, 4, also quasi nicht gespielt, krank gewesen. Schulter ist wirklich auch eine so unangenehme Verletzung für eine Basketballerin. Diese 10-Tage-Regel, wer es nicht mitbekommen hat, die WNBA-Stars wurden quasi nur, also frühestens 10 Tage vor Olympia-Beginn abgestellt.
Gefühlt 10
genau,
Minuten.
Gefühlt ja. 10 Minuten. Das heißt, irgendwie eine Handvoll Trainingseinheiten, wenn überhaupt, komplett. Das ist so schwierig, vor allen Dingen, weil es eben die großen, die entscheidenden Spielerinnen sind. Also es ist immer natürlich einfacher, irgendwie am Rande so ein bisschen jemand reinzunehmen. Also jetzt, keine Ahnung, Johannes Thiemann kommt irgendwie dazu und das sieht dann irgendwie an, also die Mannschaft ist schon weit, aber das ist ganz egal, er kann sich einfach nahtlos einfügen. Satou, das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist das Prunkstück des deutschen Spiels. Das ist alles so schwierig und vor allen Dingen, weil auch schon historisch die Vorbereitungen ja immer kürzer waren. Also es ist nicht so, dass du jetzt die letzten Jahre schon was großes Fundament bauen konntest und jetzt hast du nur wenig Zeit, sondern es ist nicht wie bei den Männern, dass du irgendwie schon immer mal wieder sagen kannst, okay, 22 hatten sie 6 Wochen oder 7 Wochen zusammen. Das ist noch alles so neu, dass ich da wirklich sagen würde, dass sie zusammenfinden, das, was sie bisher auch schon gezeigt haben, gerade die Rollenspielern, Entwicklung, mit besserem, mit mehr Flow, aber trotzdem die gleiche Intensität zusammen, das ist für mich fast schon irgendwie der Erfolg. Die sollen da hinfahren, das genießen, natürlich Japan schlagen irgendwie und dann irgendwie weiterkommen oder irgendwie so ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Aber ich habe da, was jetzt eine Platzierung angeht, überhaupt keine Erwartung. Und daran würde ich bei den Frauen auch nicht festmachen, ob das ein Erfolg ist oder nicht.
Ja. Bei den 3x3-Mädels, interessanterweise, ich bin jetzt nochmal für die Tage irgendwann für ein Telefonat mit Svenja Brunkhorst verabredet, weil das mir natürlich total in der Vorbereitung helfen wird auf die Spiele, die ich dann da übertragen werde. Da ist es tatsächlich so, das hat sie auch gesagt in unserer Übertragung, sie war ja auch in der Halle bei diesem Doubleheader, sagte sie, wir rechnen uns schon was aus, weil die sind natürlich, zumindest sie und Sonja Greinacher, Reichert auch, und jetzt kommt halt Elisa Mevius noch dazu, die sind zumindest in Teilen schon eingespielt und die haben diese Teams alle irgendwie schon gespielt. Da gibt's natürlich trotzdem, also Wahnsinn, ich habe mich da jetzt mal schon ein bisschen reingegraben in die Gegnerinnen, die da auf sie zukommen. Das ist schon sportlich, sagen wir mal so, aber da bin ich auch noch mal auf die Captain-Perspektive gespannt. Das können wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen noch mal teilen, weil ich dann halt wirklich auch noch mal ein paar Insights von ihr bekommen habe. Wird auch interessant. Tja, und dann lass uns mal bei den Männern vielleicht anfangen.
Ja. Nun, da nochmal als Haken, die Frauen selber sehen das natürlich auch ganz anders als ich, der komische, ist doch der genügsame Fan, der sagt, okay, ist doch einfach geil, dass der Spirit da
ja,
so
klar,
ist. Ja,
klar, logisch.
Die sind so selbstbewusst, also gerade mit Blick auf Belgien, die sagen nicht, die fahren da irgendwie hin und gucken mal, was passiert und wenn sie rausfliegen, war es ein Erfolg. Das sehen die, also die sind da auf einem anderen Zug unterwegs.
Zu Recht, Müssen sie ja auch sein.
Müssen sie sein und sind sie auch. Und ja, bei den Herren auch wieder schwierig. Also du musst aus der Gruppe, meiner Meinung nach, sonst ist es kein Erfolg. Du musst, wenn es nicht ganz bescheuert läuft, irgendwie mit dem Viertelfinalgegner irgendwie für mich auch das Viertelfinale schaffen. Unter die Top 4, dann bist du da, wo du hingehörst. ich habe zum Beispiel getippt in diesem, es gibt irgendwo ein großes Tippspiel, da habe ich gesagt, dass sie Vierter werden. Es hat viel weniger damit zu tun, also das war jetzt wirklich so, nicht, was wünsche ich
Schande,
mir, nicht, was,
das ist eine Schande.
Was traue ich ihnen zu, sondern es ist einfach wirklich, wenn man beobachtet, wie so Turniere laufen, gerade wenn man mehrere Jahre hintereinander nimmt, letztes Jahr das Lettland-Spiel gewonnen, mit dem letzten Ding, das auf den hinteren Ring klatscht, das USA-Spiel 113 zu 112 gewonnen und das Finale gewonnen, wenn der Dreier aus der Ecke von den Serben nicht das Ziel findet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du, also ist die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, dass du irgendwo mal eins liegen lässt. Du gewinnst nicht, also ja, wir sind jetzt gewohnt, dass wir Medaillen gewinnen, aber ich glaube einfach, die Amis vielleicht eine kleine Ticknase vorn und dann mit Frankreich, Serbien irgendwie auf Augenhöhe und das, glaube ich, du musst es irgendwie aus dem Viertelfinale rausschaffen. Mit all dem sei gesagt, das, wovor ich ein bisschen Respekt hatte, dass sie diesen Hunger und diese Gier nicht reproduzieren können aus dem letzten Jahr, das glaube ich, das da scheine ich jetzt schon widerlegt zu sein. Also ich habe gerade jetzt in London mit Boggy viel gesprochen, mit dem ich da war, privat. Der hat sich die Trainingseinheiten angeguckt und er meint, es ist, also er ist da rausgekommen und war wirklich fasziniert. Und das ist jemand, der auch viel Basketball gesehen hat, viele Mannschaften gesehen auf hohem Niveau. Und so ging es mir ganz genauso letztes Jahr in Okinawa. Aus den Trainingseinheiten, das war fast noch beeindruckender als das, was du gesehen hast auf dem Spielfeld, was schwierig ist. Aber da ist wieder diese gleiche Entschlossenheit, der gleiche Hunger. Und das ist, glaube ich, für mich die London-Erkenntnis gewesen. Auch wenn sie irgendwie ein Stück weit so stupide ist, weil sie Weltmeister geworden sind. Aber trotzdem fühlte sich das irgendwie so noch an, als letztes Jahr irgendwie, ja klar, es gab diese Franz-Verletzung, aber irgendwie alle gesund, alle irgendwie auf ihrem Zenit. Und irgendwie fügt sich da das Schicksal und du irgendwie gewinnst, wirst du Weltmeister. Das ist jetzt nicht mehr so. Es ist einfach, diese Mannschaft ist so gut, dass wenn Frankreich nicht mehr Wembanyama hat, dann schlagen sie auswärts Frankreich. Obwohl da immer noch Fournier und Gobert und diese ganzen Spieler dabei sind, von denen wir vorher gesagt hätten, von der wir 10 Jahre gefühlt sagen, das ist in Europa mit Abstand die talentierteste Mannschaft. Und ich finde Deutschland klar besser. So. Ihr braucht das Alien, damit ihr Deutschland schlagt. Das ist das Verrückte. Und ja, natürlich kannst du Spiele verlieren, du kannst gegen Serbien verlieren, die sind eine gute Mannschaft dabei, aber es ist nicht mehr dieses Hoppla, dieser eine Rausch des Sommers oder so, sondern es ist, Deutschland ist da angekommen unter den 3, 4 besten Mannschaften der Welt. Und das ist ein Wahnsinn. Was das in der Platzierung heißen soll, das haben wir gerade angerissen, es geht eben, es ist ein K.O.-System, es sind knappe Spiele sein. Ein Jahr gibt's, da gewinnst du die, dann gibt's auch mal ein Jahr, da verlierst du eins und das reicht schon vielleicht, dass du keine Medaille gewinnst. Aber ja, ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Erfolgsgeschichte deutscher Basketball eben weiter rauschen wird, auch wenn es vielleicht mal bei einer Mannschaft von den dreien irgendwie einen kleinen Dämpfer geben wird.
Ja, aber ich bin da auf dem ähnlichen Zug wie du unterwegs. Also mindestens Zweiter in der Gruppe werden, die sind unangenehm, ich weiß, ja, die Brasilianer, werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, natürlich, und die Franzosen, aber irgendwie ist man dann doch schon wieder so beseelt, wenn wir diesen Sommer mal rekapitulieren, ja, wir haben sie alle gesehen, im feinen Zwirn, im Schloss Bellevue, beim Bundespräsidenten, silbernes Lorbeerblatt. Die Testspiele vor dem Spiel, über das ich jetzt gleich mit dir sprechen möchte, also ich war in Köln, mal ganz kurz die Fußballkappe beiseite gelegt und habe das Spiel in der Langsess Arena gegen Frankreich gesehen, da haben natürlich alle NBA-Jungs noch gefehlt, das war eine deutliche Angelegenheit für die Franzosen. Dann, du hast es gesagt, in Montpellier das Rückspiel, was du ziehst, dann hast du noch ein Spiel gehabt gegen die Niederländer, was du deutlich gewinnst, und dann bei diesem Doubleheader, den wir ja auch übertragen haben bei Magenta Sport, erst die Damen gegen Nigeria und dann eben gegen Japan klar gewonnen und dann rein jetzt in dieses Spiel in London. Du hast gesagt, du warst privat vor Ort, nimm uns mal mit rein in die Halle. Was waren deine Eindrücke? Erstmal vielleicht so ein bisschen Surroundings, bevor wir dann konkreter ein bisschen aufs Spiel gehen.
Ja, das war auch irgendwie so ein riesiges Klassentreffen. Ich habe überall Leute getroffen. Ich habe im Flugzeug Leute getroffen. Ich habe in der Tube Leute getroffen. Ich habe irgendwie überall waren. Hast du mal irgendwo an die Obsttrikot gesehen? Ist ja schön, dass geil. Die Peak-Trikots irgendwie gefühlt, dass die endlich da sind. Ja, das war ja das irgendwie ziemlich ärgerlich, dass das durch die Bestellung, wie sowas dann die Prozesse, wie die dann eben laufen, dass der DBB eben diese geilen Weltmeistertrikots nicht raushauen konnte. Jetzt sind sie da. Jetzt sieht man sie zuhauf. Ja, und dann, du siehst natürlich auf Instagram, dein Kanal ist voll, alle sind da und dann kommst du in diese Halle rein oder in diesen Komplex rein. Das ist ja quasi die Halle und dann noch ein Umbau, also da drüber ist wie nochmal was gestülpt, eine Hülle gestülpt und da sind dann wirklich 1 Milliarde Restaurants und es ist irgendwie wie eine Shopping Mall und so weiter. Und da geht's dann los draußen. Alleine dieses, für mich alleine schon dieses USA Basketball Logo, wenn das irgendwo drauf ist, das ist schon, hat schon irgendwie so eine, das hat so eine Strahlkraft und wenn es dann eben Poster sind und da drauf steht.
Das ist wie die Avengers,
ja,
oder?
Ja, das hat schon, das ist schon sowas, ja. Und wenn du dann siehst, da gibt's irgendwo den Clash und, oder die Poster und der Gegner ist einfach Deutschland. Also es ist einfach der Weltmeister. Das ist mit den paar Gesichtern dann drauf, keine Ahnung, mit Franz Dennis und Mo oder mit JT, wer auch immer da drauf ist, so, das ist schon skurril. Nein, und dann kommt einfach dieser Moment, du machst diese Tür auf, keine Ahnung, wir saßen, hatten katastrophale Tickets, Block 404, irgendwo geht eine Tür auf und du gehst rein und das ist wirklich einfach eine Wahnsinns 20.000 Mann Halle und wir waren eine halbe Stunde oder 20 Minuten vorher, irgendwie Mannschaften gerade zum Einlauf und dann wird auf der einen Seite einfach mit der Nummer 6 LeBron James in die Halle gerufen und dann im Gegenzug dann auf der anderen Seite halt unsere deutschen Boys. Viel Applaus auch natürlich für Franz, für Dennis, für Andy auch, also auch abseits der deutschen Fans. Und dann ja, dann geht's halt, das sieht skurril aus, die Mannschaften stehen sich gegenüber, die Matchups, die sich dann irgendwie so rauskristallisieren, ja, und dann entwickelt sich da einfach auch so eine grandiose Partie, ja.
Es war schon so, so hat das zumindest am TV für mich gewirkt. Ich habe es jetzt auch gerade vorhin nochmal geguckt. Das war, also es gab viel Defense-Defense-Rufe bei, also es war viel deutsche Crowd auch in der Halle, ne, die versucht hat zu supporten,
es ist,
oder?
Es ist wie immer bei so einem Showcase, du hast nicht keine klassischen Fans irgendwie, also es gibt ja dann auch keine Fangesänge der Amerikaner oder so. Also das heißt, es gibt Phasen, wo es sehr, sehr ruhig ist. Aber trotzdem, gerade im dritten Viertel kam und war viel Stimmung und war so, man hat sie schon gehört, die Deutschen, ne? Natürlich der zaghafte Weltmeister, geil. Weltmeister, Chan, die Defense-Rufe, die gibt's schon, waren viele deutsche Fans da, aber es ist einfach nicht so, auch da, wie gesagt, da muss so ein bisschen was heranwachsen noch in unseren Riten, wie man dann die Deutschen dann eben auch nach vorne peitscht.
Ja, aber da sind wir doch auf einem guten Weg. Und man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, also bis auf die Franzosen und natürlich die Amis wird es jetzt bei Olympia, es wird natürlich keine mega krasse Kulisse für ein Team geben wahrscheinlich. Das kennen wir, ja, deswegen. Und das Schöne ist, ich habe auch nicht das, also natürlich ist das, pusht das eine Mannschaft, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese deutsche Mannschaft das braucht, sondern das wäre quasi nur so ein schöner Bonus. Wie lange hat es gebraucht, bis Andi den ersten Dreier trifft? Ich glaube,
nicht lange. Ich glaube, der viele erste, Sekunden ich glaub, das waren die ersten Punkte sogar von Deutschland. Ein Dreier auch rechts wieder ein einfacher Downscreen. Das war der Look, den er das ganze Spiel eigentlich bekommen hat. Hat er, glaube ich, bestimmt 6, 7 von denen genommen. Ansonsten, Deutschland sah wirklich richtig, richtig gut aus. Und das Flat Coverage, gerade mit dem Beat, das nehmen sie auseinander. Da kriegen sie, was sie wollen. Entweder die Guards um die Würfe oder, der Boden passt dann in die Pocket und daraus können sie was kreieren. Die ersten Minuten gegen diesen zweiten Block. Also die Amerikaner spielen auch wirklich klar, fast eben mit 2 Blöcken. Entweder mit Embiid und irgendwie einem dann vielleicht LeBron auf der 4 oder sie spielen dann eben mit Bam Adebayo und Anthony Davis auf 4 und 5, mit Anthony Edwards und dann mit Tatum und dann können sie natürlich einfach alles switchen. Das Gute ist, das einzig Gute dabei ist, dass sie, also sie hatten diesmal dann nicht die Aktivität, sie haben nicht am Pass oder am Ball genug Druck gemacht, dass du schon auch so den Ball irgendwie ganz gut reinbekommen hast, ja. Und was sie nicht machen, sie Triple-Switchen nicht. Also sie schicken dann, keine Ahnung, wenn Holiday oder wenn Curry oder wer auch immer dann auf JT oder Folkman oder so sind, dann spielen sie die straight up 1 gegen 1 und da hat Deutschland schon ihre Wege gefunden, irgendwie so was rauszukreieren. Sollte Amerika defensiv ein bisschen mehr angeknipst sein und generell alles so ein bisschen enger machen und diese Anspiele schwierig machen, dann kann es natürlich schon, dann ist das für mich die Waffe, mit der sie Teams brechen, ja. Also gerade wenn sie mit dem Beat spielen, dann wirken sie halt behäbig, dann wirken sie angreifbar defensiv. Aber diese zweite Unit hat Potenzial für mich dann wirklich mit das Gefährlichste zu sein, was sie aufs Feld schicken können, ja.
Kurz das Zahlenwerk. Am Ende gibt es eine knappe 88-92 Pleite, weil LeBron James hinten raus übernimmt. Wenig Ballverluste, eine überschaubare Quote aus dem Feld und vor allem von der Dreierlinie. Es waren 45 Dreier am Ende, 28 mehr als die USA. Und davon hat man eben im Verhältnis nur 13 getroffen. Das gehört zur Wahrheit dann auch noch mit dazu. Es wird Tage geben, da wird Deutschland auch gegen deutlich stärkere Teams auch deutlich bessere Quoten auflegen, einfach weil es die Mannschaft drin hat. Guter Hustle, wenn du auch da in die Zahlen reingeguckt hast. Klar, natürlich die USA einfach 7 verschiedene Spieler, die einmal einen Gegenspieler weggeblockt haben, einfach weil sie dieses athletische, alle in den Zaubertrank gefallen sind. Wagner 18, Obst 17, Schröder 13 und 10, Moritz von der Bank 12 und 7. Die Starting Five kennen wir mittlerweile mit Dennis, Andy, Franz, Joe und Daniel, also wie im WM-Finale. Ja, und dann hinten raus übernimmt, das war jetzt nicht das erste Mal, sorgt dann King James dafür, dass man zumindest das Spiel aus USA-Sicht gewinnt auch. Ne? Da hat er dann, das lässt er sich dann schon nicht nehmen. Er hat keinen Bock da irgendwie auf große Schlagzeilen zu Hause.
Ja, das entpuppt sich dann irgendwie so. Das ist ja schon dann unglaublich spannend zu sehen, wie sich in diesen Ensembles trotzdem dann noch eine Hierarchie bildet während so eines Sommers. Das war in der Vergangenheit natürlich mal Kobe, Kevin Durant war das eine Zeit lang. Jetzt ist es diesen Sommer bisher dann eben LeBron James, der ja auch quasi fast immer einen freien Wurf kriegt, weil die Teams ihn einfach so ein bisschen vorsichtig spielen. Oder eben seine, die Uhr, also er wirkt wie Karl Malone oder wer auch immer. Also er, wenn er in die Zone kommt, den Zweikontaktstopp, hat er... Bam, ja, dann ja. Steht er einfach da und da passiert erstmal nicht viel. Ja, das war, wie gesagt, das war natürlich ein Hochgenuss, wenn Dennis eine bessere zweite oder ein bisschen Tick bessere zweite Halbzeit spielt, den einen oder anderen Dreier von seinen Versuchen dann da trifft, dann gewinnen sie vielleicht oder wahrscheinlich dieses Spiel, ja. Und das ist schon, man saß auch da schon wieder augenreibend, ein Stück augenreibend. In den Nosebleeds da oben mit den Tauben, aber ja, Wahnsinn.
Die Tauben. Wir wissen, wer die Schlüsselspieler bei Team Germany sind. Gib mir mal deinen Eindruck von Franz. Es waren jetzt, wie gesagt, 18, gegen Japan waren es 27. Wir haben alle noch im Kopf, wie der Wurf schwer war in der NBA-Saison, gerade auch nach dem All-Star-Break. Er hat ja gesagt, er hat den ganzen Sommer auch weiter dran gearbeitet. Wie hast du
ihn gesehen? Es ist ein Thema natürlich. Man merkt ihm das an. Wenn er den einen oder anderen nicht trifft, gibt es schon mal eine negative Reaktion. Wenn er einen trifft, gibt es eine positive Reaktion. Also es ist natürlich also erhöht. Er versucht das auch nicht runterzuspielen. Er versucht jetzt nicht irgendwie der Eismann zu sein, der da sich nichts anmerken lässt. Ich fand, die jetzt waren am flüssigsten. Generell die aus dem Dribbling, finde ich, die sehen besser aus als die Catch and Shoot. Häufig ist sein, ist er deutlich zu kurz. Also ich habe das Gefühl, er trifft, also die Mehrheit seiner Misses ist kurz, fehlt dann auch wirklich vielleicht 20 Zentimeter. Ja, es ist eine Baustelle. Wie gesagt, die Technik ist immer noch gut genug oder jetzt auch diese, er hat genug Selbstbewusstsein und das war wirklich wichtig, weil er die ersten zwei wieder daneben ging gegen die Amis und der zweite war wirklich sehr hässlich. Ohne Probleme sofort, als jemand abgesunken hat, aus dem Dribbling sofort den dritten genommen und das wird so ein bisschen das sein, was wichtig ist. Das Problem ist, sich in einem Turnier aus dem Sumpf rauszuschießen, ist unmöglich. Das heißt, du musst einfach irgendwie hoffen, das ist oft einfach eine Dynamik, die sich sofort verstärkt. Er trifft vielleicht die ersten zwei gegen Japan und wir reden kein bisschen mehr über seinen Dreier. Er kann aber auch sein, er geht 0-4 aus dem Japan-Spiel raus. Die Mannschaften spielen ihn anders. Sie geben ihm Platz. Und dann wird es vielleicht irgendwie sofort wieder Thema. Das Gute ist, er ist einfach auf dem Niveau, vielleicht jetzt sogar, also vielleicht nicht bei den Amis, aber bei allen anderen Gegnern ist es eigentlich egal, ob die Teams absinken oder auch nicht. Also er finisht über sie drüber mit beiden Händen, er finisht, kommt an ihnen vorbei halbwegs, er kommt in seine, in diese ganzen Touch-Shots und so, er kann im Fast-Break-Damage machen, er cuttet weiter, also er kann so effektiv sein, auch wenn er den Dreier nicht trifft. Das hat man jetzt gesehen, das sieht nochmal dominanter aus, gerade wenn man dann irgendwie Holland oder Japan sieht, dann denkt man wirklich, das ist wie wenn ein Erwachsener mit einer U18 spielt. Ja.
Zwei Veränderungen im Kader im Vergleich zur WM. Hollatz und Krämer raus, Da Silva und Weiler Bepp rein. Mit welchen Hintergedanken, wie hast du das aufgenommen? Das haben wir ja an dieser Stelle hier auch noch nicht besprochen.
Novum auf jeden Fall, wie er das gehandhabt hat. Hat sich ja letztes Jahr auch, war recht offen damit, dass es das für ihn wirklich eine Belastung ist, dass er nicht glaubt, dass das für die Mannschaft gut ist, dass sich das zieht und dann irgendwie alle so ein bisschen unter Spannung sind und brauche ich jetzt ein gutes Spiel oder ein gutes Training, um weiterzukommen und so. Deswegen hat er quasi den Prozess beendet, bevor er losgegangen ist. Ich habe mich ein Stück weit darüber gewundert. Ich glaube, dass das aus Mannschaftssicht schon auch viel Sinn macht, dass du einfach sofort den allen 12 Sicherheit gibst und sagst, so wird das laufen. Nochmal, aber dieser sportliche Wettbewerbsgedanke, gerade als Spieler, ich würde natürlich damit hadern. Also nochmal, dieses Beispiel, Luis Olinde, der dann irgendwie das ganze Jahr hofft, dass er alles tut, irgendwie, um sich in die Position zu verschaffen, in den 12er-Kader zu knacken und der meiner Meinung nach auch irgendwie zumindest nah dran sein muss. Also das ist ja jetzt keine riesen Unterschied zwischen ihm und Nils oder ihm und Isaac Bonga. Für so jemanden, dass er sagt, okay, er kriegt 6 Minuten im ersten Spiel und danach ist das Thema quasi durch, das muss frustrierend sein. Ne? Und das ist nicht so, wie wir das kennen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es, also nochmal, das ist jetzt nicht richtig oder falsch, sondern da aus Sportlersicht würde mir das einfach schwerfallen. Aber er hat sich so entschieden, er hat quasi auch sofort so gecoacht, im zweiten Frankreich-Spiel schon 3 DNPs, also Spieler, die keine Minuten bekommen haben. Das ist unüblich. Also du hast trotzdem irgendwie immer das Gefühl, bei 6 Vorbereitungsspielen kriegt vielleicht die Hälfte oder bis zur Hälfte kriegen die Spieler ihre Chance und hinten raus geht's dann wirklich so in die Rotation. Aber ich glaube, er priorisierte einfach den Erfolg der Mannschaft, dass die Units zusammen eben dann auch wirklich Minuten kriegen, die zusammen spielen sollen. Und für ihn ist es dann vielleicht einfach Verschwendung. Wenn er weiß, dass Spieler X nicht mitkommen wird, dann wofür soll er dafür jetzt Minuten opfern oder irgendwie eine Konstellation spielen lassen, die so überhaupt nicht stattfindet? Das heißt, ist schon alles nachverständlich, aber es war einfach eine ganz andere Herangehensweise an diesen Sommer, als man das normalerweise in diesem Nationalmannschaftsfenster Sommer mit 16 Spielern gewohnt ist.
Aber ich habe irgendwie ich habe ein gutes Gefühl. Weil der Bepp hat die Bayern zum Meister mitgespielt, mit dem, was er da gemacht hat. Und das Silva in der Hinterhand zu haben, bei all der Konkurrenz auf den großen Positionen, aber ey, der kann dir auch, wenn er gebraucht wird, gibt er dir gute Dinge. Ne? Ja, also
der sah so gut aus. Für mich war er glasklar einer der Gewinner der ersten Vorbereitungsspiele, der Gewinner der Fenster.
Ja.
Aber gut. Es ist so, er ist dabei, er ist vielleicht als Versicherung dabei, er hat auch sofort sehr, sehr wenig Minuten gespielt, das ist schon klar. Da ist auch kein Konkurrenzkampf irgendwie zwischen ihm und JT oder ihm und Vogtmann, gerade auch, weil Vogtmann hervorragend aussieht. Also
Wahnsinn, ne?
Für mich eine der positiven Überraschungen oder positiven Bemerkungen einfach, wie gut er aussieht, wie selbstbewusst er den Dreier nimmt, wie er sich bewegt, das ist wirklich toll und es wirkt einfach so Nils und Oscar sind quasi in ihrer Rolle da als Backups. Falls irgendwas passiert, toi toi toi, falls es Verletzungen gibt, dann springen sie ein. Nils, weil er das bewiesen hat, ist ja das Witzige, ist auch so Fluch und Segen, wenn man einmal, kannte das auch bei 1-2 Stationen in meiner Karriere, wenn du quasi bewiesen hast, dass es nicht schlimm ist, wenn du 2-3 Spiele ganz, ganz wenig spielst, weil er wird dann liefern, wenn wir ihn brauchen, führt halt dazu, dass du dann auch einfach wenig Reps kriegst. Deswegen Nils quasi mit überhaupt keinen Minuten bisher. Einfach weil, ja, ist egal, es ist Dean Skiffey. Da weiß man einfach, ich schmeiß mal 3 im zweiten Spiel, 5 Minuten, der wird liefern. Das ist natürlich schön, wenn man das Vertrauen bekommt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es auch vielleicht sogar für einen Nils Skiffey nicht schlecht wäre, vielleicht dann mal einmal 10 Minuten gespielt zu haben. Aber ja, Kader ist super. Natürlich tut es mir leid für Justus. Ich finde, für David Krämer ist es fair. Er hat ein Turnier verpasst, die EM. Er ist den Weltmeistertitel mitgenommen. Er ist für mich einer der Fringes. Er ist ein Spezialist. Du entscheidest dich aber mit Nick Waller-Bepp für einen anderen Spezialist, der einfach eben mit der Defensive einfach genau das bringt, da weißt du, was du bekommst. Er ist auch jemand, der 1-3 quasi einspringen kann, kann den Ball nach vorne bringen. Dadurch, dass Justus nicht dabei ist, könnte er ohne Probleme auf dem Niveau quasi auf die 1 springen, falls was passieren sollte.
Die lieben Kollegen von Basket News haben vor ein paar Tagen bei Social Media gefragt, welche Nation hat das stärkste Roster? Und sie haben alle großen Teams aufgezählt plus Brasilien, aber den Weltmeister nicht. Habe ich direkt an die Obst weitergeleitet und gesagt, er möge das bitte an die Kabinenwand hängen. Da sind wir dann schon beim Thema Motivation, was offensichtlich nicht nötig ist. Also vielleicht ist ja auch, vielleicht ist es ja, das ist jetzt so küchenpsychologisch von so einem schwindligen Journalisten, der nie in so einer vernünftigen Kabine war auf hohem Niveau, aber vielleicht ist es auch mit der Veränderung im Kader auch gar nicht so verkehrt. Um ein bisschen der Sattheit sollte es überhaupt nur etwas geben. Nee, du schüttelst den Kopf.
Es gibt aber keine, du hast Sattheit, vollkommen recht. Es gibt, also überraschenderweise gibt es keine Sattheit. Trotzdem ist sowas perfekt, also das ist dieses Jetfuel, das, du nimmst alles, was du noch mit dem du deine Motivation noch steigern kannst, umso besser. Wir haben vorher gedacht, oh, ist der Druck jetzt groß als Weltmeister, dieses Target on their back. Davon haben sie so ein bisschen auch gesprochen, das ist so ein, diese Zielscheibe auf dem Rücken ist gelegentlich gefallen. Trotzdem, also von außen, so, sehe ich das nicht so. Ich sehe nämlich tatsächlich eher auch diesen Disrespect. Es wird von den internationalen Experten, ja, da kriegen sie, da sagt man, ja, Deutschland ist auch gut.
One-Hit-Wonder.
Aber sie werden nicht in einem Atemzug mit den anderen Mannschaften genannt. Und das ist, haben sie auch diesen Sommer schon wieder bewiesen, dass es Quatsch ist. Weil sie einfach, sie sind so gut. Und das ist nicht, wenn sie mal irgendwie treffen oder irgendjemand heiß läuft, sondern sie haben dieses Niveau, sie gehören zu den, wie gesagt, 3, 4, 5 besten Mannschaften der Welt.
Auch für mich ist gerade ganz schwer, mich zu fokussieren, weil ich habe das Gefühl, ich bin in der Breaking Bad-Folge mit der Fliege drin. Gönny kämpft gerade mit einer Fliege da bei sich, aber du wirst den Kampf gewinnen. Wir haben zu gratulieren, denn seit gestern ist offiziell, dass Dennis Schröder tatsächlich zusammen mit der Judoka Anna-Maria Wagner Fahnenträger sein wird. Auch da tritt er quasi in die Fußstapfen von Dirk Nowitzki, der erste schwarze Fahnenträger der deutschen Geschichte. Es war für mich sehr erquickend zu beobachten nach dem Japan oder bei unserer Übertragung des Japan-Spiels vor laufender Kamera, wie er dich in den Senkel gestellt hat. Eine Schande, dass du noch nicht für ihn abgestimmt hattest. Der eigentlich Schuldige ist natürlich Jan Lüdecke, der dich da outgecallt hat. Das müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen, der dich gefragt hat. Und Per, hast du schon abgestimmt? Und du, weil du einfach noch nicht so ein abgewichster Medienhund bist, hast dich nicht der Nothilfe, der Notlüge, die hast du nicht herangezogen, sondern hast ehrlich geantwortet. Manchmal hilft eine Notlüge. Alte Medienweisheit, Gönny.
Fangen wir mal bei Jan Lüdecke an. Jan Lüdecke hat mir, das ist anscheinend ein wiederkehrendes Thema. Letztes Jahr hat er, nachdem er mich vorm Spiel gefragt hat, welche 12 ich mitnehmen würde, und ich hatte mich, glaube ich, für Olindi über Nils entschieden, hat er mich danach nochmal, als wir Nils im Interview hatten, hat er gefragt, und Per, würdest du Nils mitnehmen? Und ich dachte so, nein. Also, und jetzt eben dieses, ob ich schon für Dennis abgestimmt habe. Also ich glaube erstmal vorne angefangen, ich habe das, glaube ich, unterschätzt, was das den Sportlerinnen bedeutet. Ich habe das wirklich am Rand nur mitbekommen. Es gibt diese das Fanvoting als Fahnenträger. Und aus welchem Grund auch immer habe ich das nicht so, also nicht derartig abgespeichert, dass ich auch nicht über die Gesellschafts- oder die soziale Strahlkraft, die das jetzt hätte, wenn Dennis das machen würde, das hatte ich einfach so nicht präsent. Ich kannte zudem die anderen Sportler und Sportlerinnen nicht, und wenn ich irgendwie sowas mich da irgendwie klar äußern muss, ist ich so groß wie meine Basketballbrille natürlich ist. Und nochmal, sportlich bin ich mir, also da kenne ich bestimmt viele Geschichten nicht und viele Einzelleistungen von verschiedenen Sportlern kenne ich und Sportlerinnen kenne ich nicht, aber ich weiß, was Dennis geleistet hat, und ich glaube, dass das nur sportlich, kann ich mich an keine größere Geschichte erinnern in den letzten 4 Jahren, als mit Basketball Deutschland diese Entwicklung hinzulegen und Weltmeister zu werden. Das und so glasklar der Anführer zu sein, sportlich das Finale dicht machen, also wortwörtlich das Spiel dicht machen. Das keine Diskussion, dass er das verdient hat, dass er einer der größten Sportler ist, die wir haben aktuell, und dass er der Fahnenträger, dass er das verdient hat, ist klar. Ich war natürlich trotzdem überrascht, ob der Heftigkeit von Dennis die Reaktion, weil alles, was ich gedachte, was ich gesagt habe, war, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Wie, wenn man meine Frau fragt, wenn mein Vater versuchen würde, Bürgermeister zu werden, dann würde ich wahrscheinlich meine Frau mir panisch 2 Stunden vor Einsendeschluss mir schreiben, hast du schon für deinen Vater abgestimmt? Dann würde ich so sagen, so, oh shit, ja. Weil ich gerne, also. Aber gut, ich freue mich, dass es eine Kombi ist, ich freue mich, dass Dennis es geworden ist, wobei also das, was man wirklich schon merkt, auch was ist, dass man jetzt die eine oder andere Kommentarspalte meiden muss, um nicht den Verstand zu verlieren. Das ist
gang und gäbe. So, also lieber Kommentarspalten meiden.
Generell ja, aber das ist schon in der Intensität, ob, ja, das tut oft, also es ist wirklich viel, viel Unfassbares dabei.
Ja, wir konzentrieren uns darauf, dass es geworden ist, dass es verdient hat und gratulieren an dieser Stelle nochmal, du hast es gesagt, das ist schon sehr, sehr verdient. Da wollen wir die anderen Sportler, denn es ging ja nur um die männlichen Kandidaten.
Ah ja, okay. Also es war eh klar, da fängt schon wieder an. So, ich wusste nicht mal, dass es immer Mann und Frau sind, die zusammen die Fahne tragen.
Ja, also das, ich muss gestehen, auch ich, also vielleicht ist es auch, weil du das vorhin gesagt hast, also wenn man selber, also das ist ja etwas, das ist ja so weit weg von jedweder, also selbst für dich als Ex-Profi stand das nicht zur Debatte. So, und dann erst, glaube ich, realisiert man, was das auch bedeuten würde, wenn man tatsächlich auch die Chance hat, das zu werden, glaube ich.
Erstmal das, zudem kannte ich den Prozess nicht. Also ich wusste auch nicht zum Beispiel, was der Ursprung davon ist, ob damit mitschwingt. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann gibt es den ein oder andere Meinung, dass man sagt, dieses olympische Gedanke geht auch mit dem Amateur-Dasein einher. Es wäre auch schön, wenn beim Fahnenträger eine kleinere Sportart oder irgendwie ein kleinerer Sportler, der sonst nicht die Gelegenheit hat, eben diese Größe, diese Reichweite zu haben, wenn der genommen wird. Ich weiß gar nicht, also dieses Fahnenträger, jetzt ist es auch quasi ein Fanvoting. Also ich steckte in diesem ganzen Prozess einfach nicht drin. Deswegen, ich bin froh, dass es Dennis geworden ist. Er hat das auf jeden Fall verdient. Das ist ein tolles Zeichen. Ich freue mich darauf. Auch die Reaktion von ihm, der ja wirklich auch sonst ein tougher Bursche ist, dass ihm das so viel bedeutet. Das waren tolle Bilder. Und auch die Judokerin, das sind einfach tolles Szenen.
Ja, genau. Die größte Schande ist tatsächlich das, was in den Kommentarspalten passiert. Umso wichtiger, dass er den allen einmal ins Gesicht schlägt, wenn er die Fahne trägt. Wir haben noch das Thema, mit der Eröffnungsfeier, ne? Das ist ja auch ganz interessant, ob sie denn nun jetzt alle dabei sind oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen größer gemacht wird, als es eigentlich ist, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, also Freitag gibt's die Eröffnungsfeier, die geht um 19:30 los und geht dann ungefähr 3 Stunden. Und das Besondere ist, das ist nicht in Anführungsstrichen, und das war ja schon speziell, nur in einem Stadion, sondern auf der Seine. So, und die müssen aber natürlich dann wieder nach Lille, weil ja schon relativ früh am Samstag das erste Spiel gegen Japan ansteht. Aber wenn ich jetzt lese, dass das 200 Kilometer sind und okay, in Paris wird Verkehrschaos sein und so, aber man wird doch in der Lage sein, die Jungs in einigermaßen der Zeit wieder dahin zurückzubekommen. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht auch was mit denen macht für das erste Spiel, wenn du am Tag vorher da auf einem Boot auf der Seine unterwegs warst und bei der fucking wahrscheinlich bislang beeindruckendsten Olympia-Eröffnungsfeier aller Zeiten dabei warst.
Ja, keine Frage für mich, dass das darüber steht. Erstmal sind das, du hast da eine Handvoll von NBA-Profis, Euroleague-Profis, die Strapazen gewöhnt sind, die man sich nicht so richtig vorstellen kann über das ganze Jahr.
Exakt,
das, also
ganz genau.
Das, die 200 Kilometer, das ist kein Problem für die. Und das wird sie euphorisieren. Das ist sowieso schon, sie sind generell schon nicht in Paris dabei, sie sind nicht im Dorf, zumindest für die Vorrunde. Und das ist für mich keine Frage, dass du das in Kauf nimmst, selbst wenn es mit bisschen Reise oder Logistik ein bisschen problematisch ist. Aber gerade dadurch, dass du Japan hast, auch wenn Japan wahrscheinlich unangenehmer wird, als sie das in Berlin gezeigt haben, das müssen sie machen. Das wäre wirklich fatal, wenn sie das verpassen würden, diesen Moment.
Übrigens interessant, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich glaube, bei den Handballern ist es kurioserweise andersrum. Die beginnen in Paris und spielen dann ihre Finalrunde in Lille. Das weiß ich ja nur auch nicht, wie ich das jetzt finde. Also, dass die dann irgendwie, die müssen quasi, wenn es um den ganz großen Kuchen geht und so, wenn es wirklich gut wird, ja, dann verlassen die Paris. Aber gut, müssen wir selber wissen. Wir haben noch den Bundestrainer zu besprechen, bevor wir zur deutschen Gruppe kommen. Gordy Herbert, letztes großes Turnier. Alles sieht danach aus, dass er danach beim FC Bayern als Cheftrainer übernehmen wird. Alles, was man liest und hört. Ist das stimmig?
Ich weiß nichts anderes.
Wenn es denn
ich
so
weiß
kommt,
auch nur da, dass Lüders gefragt hat und da war Coach Herbert auch nicht glücklich drüber. Aber die Zeichen verdichten sich, dass man liest es auf X oder X, man hört, wenn man mit Basketball-Menschen umgeht.
Wichtiger ist, man hört es, ne?
Ja, wenn man mit Basketball-Menschen umgeht, hört man es. Von daher, ja, das wäre natürlich eine Granatennachricht, das wäre eine tolle Nachricht für die BBL, für den Standort Bayern, für, ja, dann ist natürlich so ein bisschen schade, dann wünsche ich mir fast, dass Bonga irgendwie bleibt, oder dass irgendwie so der ein oder andere bleibt, den er da auch nochmal entschlüsseln oder nochmal weiter frei machen könnte. Von daher, wir warten es ab. Ich gehe davon aus, dass wir das irgendwann hören werden, dass das dann bald offiziell ist. Ist vielleicht auch dann, wäre vielleicht für ihn netter. Dann muss er sich irgendwie immer nicht bei den ganzen Interviews, die er geben muss, um die Spiele rum und so irgendwie damit rumschlagen. Aber ja, ich wüsste jetzt nichts Gegensätzliches.
Obst, Weiler, Bepp, Da Silva, Yebo, gecoacht von Gordy Herbert, könnte man sich schon ganz gut angucken, glaube ich. Mit dazu natürlich noch den Spielern, die sie dann auch irgendwie noch verpflichtet haben. Svetislav Pesic hat sich schon mal als möglicher Nachfolger ins Gespräch gebracht. Er ist offen, er ist bereit, er fände es schön, seine Trainerlaufbahn in Deutschland zu beenden. Das war aber so ein zweigeteiltes Ding, weil er hat auch gleichzeitig seinem Sohnemann nochmal hingeschubst, dass der Marco sich ja noch nicht traut, ihn anzurufen für den Bayern-Job. Also ohnehin grandios. Ich habe vorhin gelesen, auch auf den Encounter bin ich gespannt. Der gute alte Chris Mullin ist nochmal um die Ecke gekommen aus dem Dream Team 92. Denn Pesic hat auch jetzt mehrfach in Interviews gesagt, für ihn ist dieses US-Team besser als das Dream Team. Und sagen wir mal so, Chris Mullin hat die Handschuhe mal kurz verbal ausgezogen, als er darauf geantwortet hat. Er wird wohl in Paris vor Ort sein.
Was hat er gesagt, der gute Chris?
So nach dem Motto, der soll mal in irgendeinen serbischen See springen und mal wieder wach werden und alles mögliche, also so richtig aggressiv darauf reagieren, als dürfte man noch nicht mal ansatzweise überhaupt darüber nachdenken, diese beiden US-Teams miteinander zu vergleichen. Aber gut,
Chris. Ja, das ist natürlich jetzt ein Ding, was man auch, also wollen wir jetzt hier in den letzten Minuten nicht aufmachen. Generell ist, glaube ich, muss man erwähnen. Dass natürlich die Diskrepanz zwischen dem internationalen Basketball und dem NBA-Basketball einfach viel, viel geringer ist. Deswegen jetzt nur die Dominanz herzunehmen, die es damals gab, die ist so nicht reproduzierbar. Und dieses Team, das damals gespielt hat, wäre vielleicht auch nicht so, also in der Form dominant. Also wenn sie gegen Kroatien gespielt haben und dann nur Toni Kukoc war und dann konnten sie den auseinandernehmen. Ja, das ist halt jetzt in vielen Teams nicht mehr so. Auf der anderen Seite, das waren schon auch Magic und Bird und Jordan und so, die da gespielt haben. Es ist einfach gerade nochmal okay, das abzuschließen, ist völlig egal. Ich habe null Meinung dazu. Es ist einfach krass, wenn du so in der Halle bist und weil es einfach Basketball ist und es nicht alle gleich dominant sind, da sind dann Devin Booker oder Jason Tatum, sind dann auf einmal, sieht es manchmal sogar aus wie so nicht verschüchterte Rollenspieler, aber so, ja, dann denkst du so, keine Ahnung, einmal also wirklich in der Phase penetriert, Devin Booker hätte hochgehen müssen, tut es nicht und gibt so einen schlechten Pass ins Aus. Und dann denke ich so, ja, es ist einfach so. Wenn du Basketball spielst, egal wie gut du bist, du hast deine Mannschaft, da kristallisiert sich sowas raus und dann manche Leute sehen einfach dann, ja, nicht so aus. Und dann gehen die zurück nach Phoenix und dann spielen die wie ein Halbgott, ja. Das ist schon kurios.
Das ist ein bisschen wie bei dir, wenn du hier im Podcast bist oder wenn du neben Leonie Fiebig im Interview stehst. Da warst du auch ein bisschen verschüchtert. lass uns den Block mit den deutschen Herren kurz abschließen. Also nochmal, Spiel 1 gegen Japan, Spiel 2 gegen Brasilien, Spiel 3 dann gegen die Franzosen. Gegen die Franzosen zweimal getestet. Ich weiß nicht, wie du siehst. Vom Potenzial her ist das schon am ehesten für mich das zweitbeste Team des Turniers sein. Ja, stimmt.
Das Problem, ihre vier besten Spieler sind aktuell auf den großen Positionen. Und das ist brutal. Ja, diese Blöcke sind krass. Aber sie haben auf dem Perimeter zu oft Offense- oder Defense-Entscheidungen. Ein Tilikina, toller Verteidiger. Albasi, offensiv nicht, gibt's nicht mehr. So, ein Decolo, Fahnenstange, Fournier, Fahnenstange. Die können aber noch ein bisschen was offensiv. Und dann nicht mehr so, also ein Albasi ist nicht mehr dieser verrückte Verteidiger, wie er mal war. Decolo ist nicht mehr dieser verrückte Offensivspieler. Trotzdem diese ganze, sie haben so viel Masse und Talent auf dem Perimeter, aber es ist nicht so für mich, dass du sagen kannst, 1, 2, 3 und ich gucke mir das an und denke, wow, das passt fugenlos zusammen und dazu die zwei Großen, welche auch immer, welche beiden, entweder Gobert und Wembanyama oder eben die beiden Biester einfach mit Yabusele und Lissor. Aber da, du hast auf dem Perimeter Löcher, so verrückt das klingt bei den Franzosen.
Mhm. Japan mit dem kleinen Backcourt mit Hachimura, Watanabe, kennen wir. Da geht dem Günni schon wieder das Herz auf. Und die Brasilianer sowieso, also das finde ich fast schade, dass die in unserer Gruppe sind. Felício, Caboclo, Iago, Jorginho. Und dann reden wir noch gar nicht über Huertas, der mit 41 Jahren, ach, es ist so geil einfach. Also der Modus vielleicht auch nochmal kurz. Ne? Also 12 Teams, 3 Vierergruppen. 1 und 2 gehen sicher durch und dazu die 2 besten Gruppendritten. Also effektiv musst du nur 4 Teams erstmal hinter dir lassen und dich dann natürlich in die bestmögliche Ausgangsposition bringen. Das wird mit diesem Modus vor allem bei den anderen Gruppen interessant. Die Todesgruppe A mit den Kanadiern ist für mich auch, also die Kombination liebe ich. Wir haben sie natürlich auch dann irgendwie viel direkt vor der Nase gehabt in den letzten Jahren und haben die SGAs und Barretts, die jetzt noch um Jamal Murray ergänzt werden, diese große physische Defensivwucht gepaart mit diesem spanischen Headcoach. Die sind für mich auch eigentlich das, also ich freue mich auf die fast genauso wie auf die Amis.
Ja. Muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, weil die den Vorteil haben werden, diese Eingespieltheit. Sie haben schon wieder Narben gewinnen, genau, sich abgeholt letztes Jahr. Motivation getankt. Und es ist vielleicht dann einfach Nukleus, der ein paar Jahre zusammenbleibt. Ja? Und das ist ja eben der große Vorteil. Wenn die Amis kommen, egal wen sie schicken, das ist immer zu, das bleibt einfach zusammengewürfelt. So ist, und nächstes Jahr wird's wieder anders aussehen, oder bei der WM in 2 Jahren wird's wieder anders aussehen, weil eben dann die Altmeister nicht mehr am Start sind. Das heißt, das ist Kanada vielleicht eben das Beste aus den 2 Welten, das meiste individuelle Talent plus hervorragend gecoacht plus wirklich, da entwickelt sich eine Mannschaft, eine Identität, und irgendwie eine Geschichte, die sie für sich selber schreiben.
Ja. Stell mal kurz für mich ein Power-Ranking hinter Kanada in Gruppe A, weil dann haben wir noch Australien, Griechenland und Spanien. Wer ist in dieser Konstellation das an 4 stehende Team in diesem Power-Ranking? Australien mit Fieber Paddy, Griechenland mit Giannis und diesen ganzen Euroleague-Top-Spielen, ohne Slukas, muss man sagen, mit Spanoulis als Coach. Spanien beim letzten Tanz für Rudi Fernandes mit seinen 6. Olympischen Spielen. Das muss man sich mal überlegen. Der hat 2004, war der das erste Mal bei Olympia dabei. 2004, da hatte ich noch nicht mal Abi.
Hast du überhaupt Abi? Also du fragst mich, wer der Letzte da ist, ja?
Nee, Power Ranking. Also Kanada auf 1.
Kanada auf 1. Ich gehe Spanien, Griechenland, Australien.
Wow, du gehst mit Australien, ja, auf der 4.
Einfach, weil wir sind jahrzehntelang, ich bin echt geschädigt und habe die Australier gehalten für Folgendes. Fast, was ich gerade mit Kanada beschrieben habe. Also nicht ganz so talentiert natürlich. Wir haben keinen Top 5 MP, aber krasses Talent, NBA-Talent. Aber dazu Turniermannschaft, Chemistry des Todes. Einfach eingeschweißt, jedes Jahr da, Gewinnmedaillen. Was wir letztes Jahr, als wir bei der WM waren in Okinawa, gehört haben für negative Geschichten über diesen Haufen und Starallüren und nicht beieinander und schlechte Körpersprache und, das kriege ich, werde ich, davon kann ich mich nicht lösen. Das ist mein Problem.
Ja, fair.
Und sie sind auf dem fair. Papier, sie haben sie mehr anzubieten als andere Mannschaften, aber ich glaube, Spanoulis, auch da ist es, ich saß mit Cizes in München zusammen bei dieser Gala, die der rund ums Pokalfinal vorgemacht wurde. Und er hat mir gesagt, ich habe Spanoulis als meinen Trainer verpflichtet und ich hätte niemals gedacht, dass ich das mache, weil er ist mein Buddy und ich will um Teufel komm raus nicht angreifbar sein, aber ich halte ihn für den nächsten, also für den Trainer, oder er ist schon ein genialer Trainer jetzt. Und
krass, ja.
Die letzten Jahre schon deuten darauf hin, das Quali-Turnier deutet darauf hin, und ja, ich weiß es nicht. Bis die Australier nicht wieder mich wieder irgendwie in die andere Richtung zerren, ich bin vorsichtig.
Und dann haben wir Gruppe C, USA, Serbien, die direkt auch noch aufeinandertreffen. Also sie hatten jetzt ja dieses eine Testspiel schon gegeneinander und dann dahinter der Südsudan, der USA, die allerdings auch das Spiel, da muss man schon auch ehrlich sein, so richtig ernst genommen haben sie das Spiel über weite Teile nicht, an den Rand gebracht haben. Und Puerto Rico 4 Siege aus 4 Spielen im Quali-Turnier im eigenen Land, Italien geschlagen und Litauen im entscheidenden Finalspiel besiegt. Ganz unorthodox, macht auch Spaß, denen zuzugucken, weil sie vogelwild spielen. Aber in der Gruppe ist erstmal relativ klar. Was hältst du von den Serben jetzt, die einfach mal eben noch so eine Prise Jokic mit draufpacken auf den Vize-WM-Titel?
Also es ist jetzt nicht auch kein wahnsinniges Statement. Die Mannschaft, die im Finale der Weltmeisterschaft mit wenigen Punkten verloren hat und jetzt vielleicht den besten Spieler der Welt oder wahrscheinlich den besten Spieler der Welt dazu gewonnen haben, dass sie gut sein werden. aber auch da, ähnlich wie Kanada, sie haben ein großes Fundament schon, worauf sie aufbauen können, haben jetzt noch mehr Talent, auch wenn sie von den Amis eine gute Reise bekommen haben, aber auch das, dieses kurz davor gewesen zu sein. Ja, für mich ist das Power Ranking tatsächlich, ich glaube, USA, Kanada und dann Serbien und Deutschland zusammen. Und dann irgendwie eigentlich auch Frankreich dabei. Ob des Heimvorteils an einem neutralen Ort würde ich Frankreich hinter Serbien und Deutschland sehen. Zu Hause, glaube ich, musst du die irgendwie da mit in den Mix schmeißen.
Das wird das Männerturnier. Wir haben vorhin die anderen beiden Turniere, die aus deutscher Sicht relevant sind, schon angesprochen. Der Kader der Basketballerinnen ohne die 3x3-Mädels Svenja Brunkos und Sonja Greiner, die hätten wirklich wohl gerne beides gespielt. Auch darüber werde ich mit Svenja natürlich nochmal sprechen, die so ein bisschen auch den Verband da angezählt hat, weil sie gerne von Beginn an gewusst hätte, dass das eigentlich gar nicht gewünscht gewesen ist vom Verband, sagen wir mal so. Eingebürgert Alexis Petersen, macht einen sehr guten Eindruck auf der Point Guard Position, ne? Die wird mit diesem Tempo und dieser Übersicht und diesem einzigen Eins, das ist schon ein Upgrade
das
auf der Aufbauposition.
Das Element, was du gebraucht hast, offensiv wie defensiv. Defensiv darf man sich unterschätzen, die slidet, die bewegt ihre Füße, kommt durch Blöcke, hält Leute vor sich, das ist also es ist so eine Bewegungsphysik, die du im deutschen Frauenbasketball wenig siehst. Und gerade wenn ich überlege, ich habe sie in Italien gesehen, gegen Italien gesehen, hier in Hamburg, da hatten sie zwei der Guards, die Italienerinnen dabei, die so schwierig zu verteidigen waren, einfach rohe Geschwindigkeit, das wird Petersen gnadenlos die Handschellen auspacken. Und dann eben auch das, es sieht diesen Sommer einfach so ein bisschen breiter verteilt aus. Ja. Das kann täuschen, weil sich das dann auch wieder verändert, wenn Satou besser eingespielt ist, aber Niara sieht besser aus, Bessoir dabei.
Ja, das sind diese geilen Geschichten, also Bessoir fit geworden nach dieser schweren Verletzung. Geisel Söder scheint in Topform zu sein. Weil wir werden über die Top-Spielerin werden wir sowieso reden, aber tut mir mal einen Gefallen, ich weiß leider nicht mehr, welcher Medienanbieter das war, aber es gibt ein super Stück über Romy Bär, die jetzt mit 37 nach Schwangerschaft ohne Verein es auch in diesen Kader reingeschafft hat. Das sind so diese Wohlfühlgeschichten, die man sich unbedingt, also lest euch das durch. Das sind wirklich so tolle Geschichten rings um diese Frauennationalmannschaft dabei. Und dann machen wir bei 3x3 gleich weiter, ja, weil da empfehlen wir mal von unserem lieben Kompagnon Felix Steiner die Doku, die auf DBB YouTube zu sehen ist, im Moment, wie sie es überhaupt nach Paris geschafft haben mit diesem Weg zu Olympia und dem letzten Wurf von Svenja Brunkos, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius. Luana Rodefeld hat sich leider schwer am Knie verletzt. Die hat ja eigentlich auch mit das Team nach Paris gespielt und ist jetzt nicht mit dabei. Auch da ist der Modus übrigens interessant. Wie gesagt, da werden wir auch noch ein bisschen tiefer reingehen, wenn das dann die starten ein bisschen später in das olympische Turnier, erst kommende Woche. Alle 8 Teams spielen einmal gegeneinander. 1 und 2 sind direkt im Halbfinale und 3 bis 6 spielen Play-in um die beiden weiteren Halbfinalplätze. Das heißt, auch da, du musst im Anführungsstrichen erstmal nur 2 Teams hinter dir lassen in der Hauptrunde und dann mal gucken. Und Deutschland geht in diesem FIBA 3x3-Nationen-Ranking als 4 der Welt in dieses Turnier. Und dann schauen wir mal, wie viele Chancen sich wirklich ausrechnen. Wie gesagt, ich werde mit dem Captain noch mal ein bisschen sprechen, wenn du da auch in die anderen Teams reinguckst. Die US-Amerikanerinnen haben zwei WNBA-Spielerinnen dabei und dazu 2, die letztes Jahr den WM-Titel geholt haben. Das wird alles andere als einfach, aber all das werden wir schön begutachten und hier im Podcast besprechen. Günni, die nächste Folge, das war jetzt hier, für das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, war das XXXXL. Ich glaube, die Leute sind trotzdem ganz, ganz froh darum, weil jetzt seid ihr, glaube ich, einigermaßen gut eingestimmt auf das, was da bei Olympia auf euch wartet. Und dann rings um das deutsche erste Spiel gegen Japan, also das Spiel der deutschen Männer gegen Japan. Müssen wir mal gucken, wann wir das, ob wir das an dem Tag noch aufzeichnen können. Auf jeden Fall entweder noch abends an dem Tag oder wahrscheinlich am nächsten Morgen Vormittag habt ihr die Folge mit der Günther'schen Analyse zum Olympia-Auftakt gegen Hachimura und Co.
So sieht's aus.
So machen wir das, wa? Ja. Dann Schön, dass ihr uns weiter die Stange haltet und mit dabei seid hier. Wir freuen uns auf die Olympia-Folgen mit euch, mit Günni und mir. Geht jetzt die Fliege jagen und ich versuche irgendwie noch die Moderation hinzukriegen. Tschüss, Leute. Bis zur nächsten Folge.
A bientôt.